Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag.
Das Schlimmste ist gute Laune Radio. Ja. Deswegen höre ich heutzutage, ich höre Deutschlandradio, weil die sind auch relativ tröge.
In diesem Sinne herzlich willkommen. Falls Sie die Stimme nicht sofort erkannt haben, es ist Sophie Reuss hier in einem Interview im österreichischen Fernsehen. Aber sie spielt auch die weibliche Hauptrolle in dem Film A-E-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe, der jetzt ins Kino kommt. Und um Film und Darstellerin geht's gleich. Nicolette Krebitz ist Schauspielerin, Musikerin und immer wieder auch Drehbuchautorin und Regisseurin. 2016 kam Wild heraus, die Liebesbeziehung einer jungen Frau zu einem Wolf inmitten einer Plattenbausiedlung in Halle-Neustadt. Und nun startet ihr vierter Spielfilm im Kino, nachdem er im Februar im Wettbewerb der Berlinale lief. A-E-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe. Darin geht es um die ältere Schauspielerin Anna, gespielt von Sophie Reuss, der nach einem blöden Tag im Synchronstudio von einem jungen Mann auf der Straße die Handtasche geklaut wird, was sie abends ihrem Freund und Vermieter erzählt, dargestellt von Udo Kier.
Er war jung, fast noch ein Kind.
Wie viel Geld hattest du dabei? Was war in der Tasche?
Ich war natürlich gerade am Automaten.
Ein paar Tage nach diesem Ereignis lässt sich Anna darauf ein, einem 18-jährigen Außenseiter Sprechunterricht zu geben, als Vorbereitung für den Schultheaterkurs. Es ist der Taschendieb. Anna überspielt diese Erkenntnis und die beiden beginnen die Arbeit, was bald in einer Liebesgeschichte mündet. Nicolette Krebitz hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag.
Hallo.
Ja, es ist nach Wild ein weiterer Film über eine sehr ungewöhnliche Liebesbeziehung. Was interessiert Sie an diesen, ungleichen Partnerschaften?
Im Gegensatz zu einer ganz normalen Kombination oder Sophie sagt immer einem Tennispartner, also einem gleichaltrigen heterosexuellen Mann an dieser Frau gegenübergestellt hätte, dass ich so eben in einer unmöglichen oder scheinbar unmöglichen Kombination viel mehr über sie erfahre. Sie ist sehr viel unabhängiger vom gesellschaftlichen Konsens und muss sich viel mehr selber fragen, wo stehe ich, was will ich das wirklich, wo will ich hin, will ich diesen anderen Menschen in meinem Leben haben und so weiter. Ich schaffe dadurch so eine Art Unabhängigkeit der Filmfigur und ich glaube, das ist der wahre Grund.
Sie beschreiben eben die Beziehung zwischen Anna, Schauspielerin, die aber als Synchronsprecherin arbeitet, und dem 18-jährigen Adrian. Wie würden Sie diese Beziehung beschreiben, die sich da entwickelt?
Also Sophie spielt Anna, eine Schauspielerin, die scheinbar nicht mehr wirklich in ihrem Beruf arbeitet. Und wie wir bald erfahren, liegt es nicht daran, dass sie nicht gewollt wird, sondern dass sie sich den Anforderungen, die an sie gestellt werden, widersetzt, was dazu geführt hat, dass sie eben nicht mehr arbeitet. Und Milan Herms spielt Adrian, einen Jungen aus schlechten Verhältnissen, der genau wie Sophie auf ganz andere Weise also ein Stück außerhalb der Gesellschaft steht, also nicht so ganz dazugehört und viel Zeit alleine hat. Und vielleicht ist das der Grund, warum die beiden sich überhaupt begegnen können und erkennen können und diesen Freiraum haben, das zu erleben, was sie erleben. Und was sie erleben, ist, dass sie sich ineinander verlieben in diesen Unterrichtsstunden. Und Adrian kann von dieser Liebe nicht lassen und hört nicht auf, Anna davon überzeugen zu wollen, dass er der Richtige ist. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf.
Also Sie beschreiben es jetzt, dass Adrian auch seinen Anteil daran hat, denn an sich könnte man sich auch fragen, Anna ist die Erwachsene, die Reife, die Lehrerin, das heißt, es ist eine Lehrer-Schüler-Verbindung, inwieweit sie nicht auch ihre Rolle als Lehrerin missbraucht?
Also erstmal ist Adrian der junge Mann, der ihr die Handtasche klaut zu Beginn des Films und ein Krimineller. Und dann, wie es der Zufall so will, begegnen sie einander wieder und diesmal sind die Machtverhältnisse genau umgedreht und sie ist die Lehrerin, was sie auch anfangs ziemlich ausspielt oder ihn spüren lässt. Da ist aber zu dem Zeitpunkt von Anbetung oder Romanze noch keine Spur. Das ergibt sich erst im Laufe der Zeit, als Anna eigentlich aufhört, ihn zu unterrichten, sondern ihn an ihrem Leben teilhaben lässt. und ihm beibringt, wie man seinen eigenen Mann steht. Und somit verhilft sie ihm eigentlich dazu, seine Stimme zu finden und er selbst zu werden. Und das hat dann zur Folge, dass er eben auch sein Begehren für sie entdeckt. Insofern ist von dieser klassischen Lehrer-Schüler-Macht-Position, davon erzählt unser Film gar nicht.
Es ist ja so, dass Alters- bzw. soziale Unterschiede zwischen zwei Liebenden in der Filmgeschichte immer wieder beliebt waren. Also angefangen von Harold und Maud, die Reifeprüfung, Fassbinders, Angst essen Seele auf, bis zu Lost in Translation oder die Klavierspielerin. Inwiefern war es für Sie auch reizvoll, diese übliche Geschlechterverteilung umzudrehen in ältere Frau, jüngerer Mann?
Das war ein Reiz. Aber der Inhalt liegt eigentlich, also der Kern liegt eigentlich darin verborgen, dass wir Frauen jetzt, wo wir ja zum größten Teil zumindest in unserem Land die Chance haben, unabhängig zu leben und das auch tun, unser eigenes Geld zu verdienen, dass sich dadurch ein bisschen ändert, wem man an seiner Seite haben möchte. Und da macht sich der Film auf die Suche. Wer könnte das denn sein? Ist das jetzt ein Versorger? Ist das ein Komplize? Oder kann das eben auch wie in dem Fall jemand sein, der einfach die Liebe wieder in einem rührt und der zumindest teilweise etwas Objekthaftes behält, so wie es vielleicht in vergangenen Filmen Frauen oft für männliche Darsteller waren. Und damit spielt der Film und diese Fragen wirft er auf.
Die beiden haben ja auch unglaublich viel Spaß miteinander. Die beklauen als Taschendiebe mit theatralischen Masken aus Zeitungspapier in so einer Variation von Bonnie und Clyde Touristen. Wie sehr haben Sie sich dabei auch an der Filmgeschichte abgearbeitet?
Ja, ich glaube, dass die beiden so auf der Linie des Gesetzbuchs balancieren, ist so ein bisschen der Versuch von beiden, sich ihr Leben so zurückzuerobern, indem sie irgendwas Krasses tun. Und in diesem ganzen Rollenspiel tauchen immer wieder Filme aus, hauptsächlich aus den 60er Jahren aus Frankreich und Italien. Und das hatte den Grund, dass ich so versucht habe, eine Brücke zu schlagen zu dieser Zeit, in der Filmemacher Frauen dabei beobachtet haben, wie sie den Herd verließen und in die Welt hinausgingen und irgendwie ganz neugierig darauf waren, was machen denn diese Frauen jetzt, die plötzlich eine Waschmaschine und eine Spülmaschine haben und haben sich da die ersten Sachen ausgedacht. Und der Zeit geschuldet blieben diese Frauen aber immer in ihren schicken Kleidern, mit ihren schicken Frisuren und ganz würdevoll und unantastbar und anbetungswürdig. Und das war so eine Trickkiste, derer wir uns auch bedient haben, weil ich schon das Gefühl hatte, dass besonders, wenn der Altersunterschied auf diese Weise erzählt wird wie bei uns, dass der Mann der Jüngere ist, habe ich das Begehren, was Frauen in Filmen oder Geschichten so zugeschrieben wurde, oft als diffamierend gesehen. Und da half dieses Formale und diese Anlehnung an vergangene Zeiten und an vergangene Filme und auch Szenen aus Filmen, die wir alle kennen. Und die erkennen wir alle und sagen, ja, genau, das gehört ja alles dazu, zu einem Liebesfilm, und merken vielleicht dabei gar nicht, wie wir unsere Vorbehalte dieser Konstellation gegenüber über Bord werfen. Das war so ein bisschen der Trick, aber der hat auch Spaß gemacht.
Was hat das, was Sie gesagt haben, für die Kameraarbeit bedeutet, wenn es um das weibliche Begehren geht?
Was die Kameraarbeit betrifft, wir hatten eben eine ganze Bibliothek an Liebesfilmen, die wir geschaut haben und die wir alle kennen, die wir nochmal neu angeschaut haben und analysiert haben aufgrund auch der Kameraarbeit und wie nah und welcher Blick auf wen geworfen wird und wer ist überhaupt der Kameramann, als wer guckt der, wechselt da die Perspektive hin und her, je nachdem wer spricht, oder gibt es sowas wie einen Erzähler. Und bei uns gibt es ja auch eine Erzählstimme im Film, gesprochen von Sophie Reuss, und die ist auch eigentlich das Objektiv, was sich da hin und her bewegt. Und auch bei der Wahl der Objektive haben wir uns in der Vergangenheit orientiert. Wir haben mit alten Objektiven gearbeitet, weil ich auch fand, dass dieses Ikonenhafte, was die Damen aus den Filmen in den 60er, 70er bis hin zu den 80er Jahren auch noch hatten, lag eben auch daran, dass das keine hochauflösenden HD-Kameras waren, wo man so jede Pore sieht oder so, sondern da gibt es bei den alten Objektiven meistens so einen scharfen Punkt und dann wird es nach außen hin unschärfer. Und das macht was ganz Tolles, weil diese Frauen dadurch natürlich schöner sind, aber auch was Erhobenes bekommen, dass man sich auf eine Sache bei denen fokussiert, was meistens die Augen sind, und der Rest etwas Suchendes in einem auslöst, was man immer wieder neu finden will.
Warum fanden Sie in dem Zusammenhang, dass Sophie Reuss perfekt für die Rolle ist?
Also ich finde, Sophie Reuss ist eine Frau, die mir als Schauspielerin besonders auch deswegen gefällt, weil sie nicht so gefallen will. Also sie, wenn man Sophie Reuss sagt, dann fällt einem nicht als erstes ein, das ist ja diese schöne Frau aus Deutschland oder so, sondern sie ist eine Schauspielerin, die sehr stark an ihre Texte gebunden ist und sehr inhaltlich arbeitet, und sie ist auch ein Punk. Und sie ist irgendwie so ein kleiner, ungeschliffener Diamant, der sich eben auf den Bühnen immer wieder Gehör verschafft hat. Und ich habe sie ein paar Mal in Filmen gesehen. Selten war sie die Hauptrolle. Und meistens stand sie einer Frau zur Seite, der irgendeine gewisse Sexualität zugesprochen wurde. Und Sophie war dann so der antagonistische Part in dieser Kombination. Und ich fand sie eigentlich oft interessanter oder dachte, schade, ich würde jetzt gerne lieber mit ihr mitgehen und würde mehr Zeit mit ihr haben. Und deswegen fand ich das eine gute Gelegenheit, ihr dieses Buch anzubieten. Und ich finde auch den Widerstand, den sie so hatte beim Lesen und dann beim Drehen, dass sie sich selber immer wieder gefragt hat, kann ich mir diese Liebesgeschichte vorstellen mit so einem jungen Mann? Ist das wirklich was, was ich selber glaube oder so? Das fand ich total richtig und gut für die Arbeit. Und es war so toll, was da passiert ist. Es war alles, was im Buch stand und noch ein bisschen mehr.
Über die Schauspielerin Sophie Reuss erfahren wir gleich noch mehr in unserer Top 5. Erstmal aber herzlichen Dank an die Regisseurin von AEIOU, das schnelle Alphabet der Liebe, an Nicolette Krebitz.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Der Film kommt am Donnerstag ins Kino. Und die Editorin des Filmes, Bettina Böhler, ist auch für den Deutschen Filmpreis nominiert für den besten Schnitt. Die Lolas werden am 24. Juni vergeben.
Top 5.
Sophie Reuss spielt also die weibliche Hauptrolle in dem Film AEIOU, das schnelle Alphabet der Liebe. Geboren ist sie 1961 in Linz in Oberösterreich. Seit vielen Jahren arbeitet sie in Deutschland und zählt hier zu den markantesten Schauspielerinnen, die nicht nur im Ensemble der Berliner Volksbühne, sondern auch im Kino oder im Fernsehen immer anders, abseits vom Mainstream wirkte. Hartwig Tegler geht in seiner heutigen Top-5-Kolumne der Magie der Sophie Reuss auf den Grund.
Lust auf den Film?
In der Ruhe liegt, so scheint's auch bei Frau Reuss, die Kraft.
Das ist das, was ich immer noch an Radio mag. Dieses ruhige, persönliche. Das war so schön. Und ich lag dann oft so abends vor dem Radiofernseher, gab's bei uns nicht. Ja, und diese Ruhe, mit der das so ins Hirn tropft. Das Schlimmste ist gute Laune Radio. Ja. Deswegen höre ich heutzutage, ich höre Deutschlandradio, weil die sind auch relativ dröge. Ja. Und am liebsten habe ich die Sendung.
Punkt, Punkt. Punkt.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5.
Was tuckt die da rum? Hast du Rouletten vergessen?
Gleich. Wir können auch anders. Von Detlef Buck, 1993.
56 Minuten läuft Bucks Film schon. Da treten Kip Most und der flüchtige Sowjetsoldat Viktor in die Dorfkneipe. Nach dieser knappen Stunde der erste Auftritt von Sophie Reuss als Kneipenwirtin. Wir sehen sie, besser die roten Haare von hinten. Sie telefoniert, dann dreht sie sich. Langsam starrt die neuen Gäste professionell distanziert an. Wenn aber nun ebenso langsam ein unverschämtes Grinsen in ihrem Gesicht aufscheint, das sich in ein erstauntes Lächeln und dann in einen begehrlichen Blick verwandelt, den Viktor sofort zurückwirft. Gut, von diesem Moment an ist diese Komödie über die zwei Wessi-Brüder, die in Mitpom kurz nach der Wende ein Erbe antreten wollen, ein Sophie Reuss-Film.
Seid ihr ja ganz schwere Jungs.
Naja, wollen wir mal nicht gleich übertreiben.
Was für eine Ausstrahlung legte sie hier schon mal hin.
Platz 4. Die Siebtelbauern von Stefan Rutzowitzki, 1998.
Sieben Knechte und Mägde erben einen Bauernhof. Eine Revolution gegen die angestammte Ordnung. Düsterer Heimatfilm, in dem es Heimat nicht gibt. Respektlosigkeit, rebellisches, anarchisches, widerständiges. Das spielt Sophie Reuss hier als Magd Emmy brutal intensiv.
Wer gegen den Willen vom Herrgott lebt, der wird ein Unglück haben.
Und was der Herrgott will, das hat er dir gesagt, Danninger.
Der Herrgott will, dass es so bleibt, wie es ist. und wie es immer war.
Vielleicht ist ihm aber gerade jetzt ein bisschen fad geworden, der Mergut.
Aber wie bei Buck tritt auch bei Ruzowitzki in Sophie Reuss Blick irgendwie, ja, irgendwie immer ein Erstaunen über die Absurdität der Welt. Ach ja.
Platz 3.
Einfaches, glattes hatte sie nie im Angebot.
Liegen lernen von Hendrik Handlöchten, 2003.
80er Jahre. Fabian Busch, Helmuts Jugend und Erwachsenwerden in der BRD. In der WG, in der er mit seiner Freundin wohnt, trifft er Barbara, die am Theater arbeitet.
Ich find's prima, was du machst.
Woher willst du das denn wissen?
Stell ich mir so vor.
Das ist scheiße.
Ich möchte mit dir schlafen.
Jetzt? Sofort?
Nein, ich dachte am Wochenende, wenn Gisela nicht da ist.
Samstagnachmittag hätte ich Zeit.
Schräge, lakonische Wucht, sodass Sophie Reuss auch als Nebenfigur in Erinnerung bleibt. Auch eine Kunst.
Platz 2. Fräulein Phyllis von Clemens Schönborn, 2004.
Mama, kannst du nicht warten, bis ich draußen bin?
Sieh doch aus.
Das ist doch mal eine veritable Hassliebe zwischen Tochter und Mutter. Tochter ist aufs Erbe aus, kriegt sie. Mutter tot, Geliebter im Wachkoma, Polizei tappt im Dunkeln. Man kann natürlich den Eindruck bekommen, dass Sophie, alias Phyllis, in dieser rabenschwarzen österreichischen Komödie das hintergründig Böse einfach nur ein bisschen mehr betont als in Bucks Ostwestern Wir können auch anders. Bei gleicher respektloser Grundhaltung zu Welt und Ordnung, allerdings mit dem Credo.
Naja, ob es sich dafür lohnt, aufzustehen?
Genuss der abgründigen Phyllis zuzuschauen, wenn sie es doch tut.
Oh Gott, wir müssen renovieren.
Und zwar?
Platz 1.
Nicht nur die Küche, sondern vor allem die Beziehung.
3 von Tom Tykwer, 2010.
Nach 20 Jahren dämmert Hanna, Sophie Reuss, in der Beziehung zu Simon, Sebastian Schipper, nur noch so dahin. Dann verbringt Hanna eine Nacht mit Adam, David Striso. Der beginnt aber auch eine Beziehung mit Simon. Hanna, nun schwanger von Adam.
Wenn sowohl in einem eckigen Kontrollfenster wie auch in einem runden Testfenster eine Linie sichtbar wird, sind sie schwanger. Stopp, 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 stopp!
Tja, wenn die schreit, dann schreit es. Vielleicht ist 3 ja auch das beste Beispiel, wie sich das Schräge an Sophie Reuss, dieses sich nie in gängige Mainstream-Muster einfügende, auch verbinden kann mit zärtlicher Sehnsucht. Vielleicht ist Sophie Reuss, Spekulation klar, ja ein romantischer Mensch, / eine Schauspielerin, die das Dunkle der Romantik, das Dazusein hat neben dem Hellen, immer mit ausdrückt in ihren Figuren. Die Reuss eben.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 zur Schauspielerin Sophie Reuss, die im neuen Film von Nicolette Krebitz, A-I-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe, die weibliche Hauptrolle spielt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Heute, am Vormittag, preschten 400 Husaren auf pfeilschnellen Araberhengsten die morgendliche Königsallee hoch. Der Wind zerrte an ihren roten, pelzbesetzten Gewändern. Ihre erhobenen Säbel zerschnitten das frühe Sonnenlicht. Die dampfenden Hengste sprühten Speichel und Schweiß. Der Lärm war gewaltig und ich fragte mich, wohin sie wohl wollen. Niemand sonst wollte das wissen. Um mich herum waren alle anderswo.
Moment, Moment, Moment. Zuerst üben wir mal die ersten beiden Silben. Etwas Disziplin, bitte. Kräftiger. Und nun zusammen. Beide Silben. Nicht alle. Die beiden ersten Silben. Herrgott, noch mal.
Oh. Seit Ende Februar herrscht Krieg in der Ukraine, mitten in Europa. Seitdem versuchen wir zu helfen, zu unterstützen, zu verstehen. Und wir verstehen auch, wie wenig wir eigentlich über die Ukraine wissen. Wie lebendig das ukrainische Kino ist, das zeigt ab morgen eine Filmreihe, die bis Ende Juni in Berlin, Hamburg und Leipzig stattfindet. Perspectives of Ukrainian Cinema heißt sie. Eine der beiden Kuratorinnen ist Julia Kowalenko. Sie begrüße ich in Kiew. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum ist es wichtig, dass wir, also wir in Deutschland, uns ein Bild vom ukrainischen Kino machen?
Das ist wichtig, weil mit Hilfe des Kinos können wir mehr über die Ukraine erzählen und natürlich können wir mehr über den Krieg erzählen. Und mir scheint das super wichtig heutzutage, weil wir eigentlich 8 Jahre lang einen Krieg hatten und es ist offensichtlich, war nicht genug, sozusagen eine ukrainische Perspektive oder ukrainische Erzählung über den Krieg. Deswegen haben wir wahrscheinlich einen umfassenden Krieg jetzt und es ist ganz wichtig, über die anderen Länder mehr wissen und es betrifft nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Länder.
Nun ist gerade leider die Ukraine im weltpolitischen Fokus durch den Krieg. Was Ihre Reihe angeht, der einzige historische Film, den Sie ins Programm genommen haben, ist Arsenal von Alexander Dovschenko aus dem Jahr 1929. Ist ja auch der Film, der Namensstifter für das Kino Arsenal in Berlin ist. Warum war es Ihnen wichtig, mit diesem Film das Programm zu eröffnen?
Ja, also dazu hatten wir ein paar Gründe und der erste ist, dass dieses Film ist der ausgezeichnetste Expressionist-Film in der Filmgeschichte der Ukraine. Das ist ein der berühmteste Film von Dovschenko und der zweite Grund dazu ist, in diesem Film geht es um eine sehr komplizierte Zeit in der ukrainischen Geschichte. Also es geht um einen Aufstand in der Arsenalfabrik in Kiew, der 1918 stattfand und das war auch die Zeit, wann die Ukraine unabhängig war und das war auch die Zeit des Krieges zwischen dem sowjetischen Russland und ukrainischen Volksrepublik. Und in Bedeutung der russischen Kriegsrhetorik, Kriegspropaganda, dass Ukraine ist ein künstlicher Staat, der keine Geschichte und keine Kultur hat. Dieses Film ist auch sehr wichtig in dieser Perspektive, dass es eine Geschichte von unabhängiger Ukraine, die existiert vor der Sowjetunion. Und das ist in dieser Perspektive sehr wichtig.
Sie haben darüber gesprochen, von der besonderen Zeit, in der der Film Arsenal entstand und auch von der aktuellen Kriegsrhetorik Russlands. Aber nun ist das Verhältnis Ukraine zur damaligen Sowjetunion ja auch schon ein schwieriges gewesen, denn die Sowjetunion versuchte lange, die eigenständige ukrainische Kultur zu unterdrücken. Wie schwierig ist es daher eigentlich, von dem ukrainischen Kino zu sprechen?
In Bedeutung der Geschichte der ukrainischen Kinos unter den sowjetischen Zeiten ist es natürlich ein bisschen schwierig, über die eigentlich ukrainischen Themen zu sprechen. Ich meine, wir hatten eine sehr schöne Ära, heißt poetische ukrainische Kinos. Und da hatten wir viele Regisseure und viele Filme, die erzählten viel über die ukrainische Geschichte vor der Sowjetunion. Und sie waren eigentlich verboten in der Sowjetunion. Und wir hatten diese Filme neu eröffnet in 90er Jahren und es ist eine Möglichkeit, ganz neue Land und ganz neue Perspektiven zu lernen, zu eröffnen und es ist, würde ich sagen, auch fasziniert.
Das heißt, die Filme werden dann vielleicht in einer späteren Filmreihe mal zu sehen sein. In der jetzigen Filmreihe springen Sie dann direkt eigentlich mehr oder weniger in die Gegenwart, zeigen Filme, die entstanden sind oder fertiggestellt wurden zwischen 2016 und 2022. Wie haben Sie diese Filme zusammengestellt?
Die ganze Reihe ist sozusagen eine Landkarte. Es gibt Filme für verschiedene Gebiete. Also es gibt einen Film aus dem Westen Ukraine, dann haben wir noch einen Film aus dem Süden und dann haben wir ein paar Filme aus dem Osten Ukraine. Und das ist eine sozusagen geografische Karte und es ist auch eine sozusagen Karte der verschiedenen Generationen. Also wir hatten einen Film von Valentin Vasinovich, ein Regisseur, der ist ganz berühmt und ganz wichtig für die ukrainische Kino insgesamt ist. Und dann hatten wir auch die Filme von den Regisseuren, die ganz am Anfang ihren Karrieren stehen. Zum Beispiel ein Film von Zoya Loktionova, The Territory of Empty Windows. Und mir scheint, es ist auch interessant, zusammen mit diesen neuen Filmen und diesen zweiten Generationen, die modernen Regisseuren, einen Film von Alexander Dovzhenko, einen klassischen Film, auch zu sehen, weil Dovzhenko hat dieses Film auch gemacht, wann er ein ganz, ganz junger Regisseur war. Also das ist auch interessant.
Mehrere Filme spielen im Donbass. Ist das eine bewusste Erinnerung daran, dass der Krieg in der Ukraine, dass es den schon länger gibt? Oder ist das auch ein bisschen, um zu zeigen, wie symptomatisch für die Situation jetzt es ist?
Natürlich, der Krieg ist ein Hauptthema für die ukrainische Regisseurin und für das ukrainische Kino seit 2014. Und es ist das Hauptthema jetzt heutzutage, weil viele von den Regisseuren bleiben in Ukraine und arbeiten als Dokumentarregisseuren und sie dokumentieren eigentlich den Krieg. Und sie haben trotzdem die Filme, die nicht über den Krieg gemacht wurden. Das finde ich auch sehr symptomatisch als ein Zeichen der Entwicklung der Kinoindustrie als sehr bunt und unterschiedlich. Und mir scheint, dass es auch wichtig ist, dass wir haben in diesen Reihen verschiedene Themen und verschiedene Filme.
Ja, ein solcher Film ist eine Tragikomödie, My Thoughts Are Silent von 2019. Darin geht es um einen Tontechniker, der auswandern will und vor seiner Reise noch einen Auftrag bekommt, die Stimme eines seltenen Vogels aufzunehmen. Dafür reist er dann in die Berge nach Transkarpatien. Der Film hat in der Ukraine gleich zwei Preise gewonnen. Welchen Ton hat er getroffen? Welche Themen hat er angesprochen, dass er in der Ukraine so gut ankam?
My Thoughts Are Silent ist eine Komödie, aber andererseits ist eine sehr seriöse Filme über die Identität. Was heißt Heimat? Was bedeutet eine Ukrainer zu sein? Eine junge Ukrainer zu sein? Was bedeutet die Geschichte der Ukraine oder die Kultur und so weiter und so weiter? Und es geht um die Westen Ukraine in diesem Film, aber der Protagonist eigentlich kommt aus dem Kiew in Westen Ukraine. Also es ist auch wichtig, dass dieses Film ist ein Road Movie zwischen dem Kiew und Westen der Ukraine.
Ein anderer Film ist Orange von Irina Zilek von 2020. Darin geht es um eine alleinerziehende Mutter und ihre vier Kinder, wiederum im Donbass während des Krieges. Die Familie liebt Filme, weswegen sie beginnen, einen eigenen Film zu drehen. Inwieweit stellt dieser Film dabei sehr aktuelle Fragen, nämlich inwiefern wir uns überhaupt ein Bild vom Krieg machen können oder Bilder finden können?
Das ist ein sehr interessanter Dokumentarfilm. Diesen Film von Irina Zilek erzählt eigentlich von einer Familie, die mit Hilfe des Kinos den Krieg von sich selbst distanziert. Und das ist ein Beispiel, wie die Ukraine in den Osten den Krieg erlebt. Wie ist es möglich, eigentlich mit dem Krieg zu existieren, den Kindern eine Zukunft einfach mal geben und so weiter. Und das ist ein Familie-Dokumentarfilm.
Es gibt viel zu entdecken. Julia Kovalenko ist eine der beiden Kuratorinnen, die die Filmreihe Perspectives on Ukrainian Cinema zusammengestellt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Filmreihe beginnt morgen, findet in drei Städten statt, nämlich Berlin, Hamburg und Leipzig. Und das ausführliche Programm können Sie auf der Webseite der Deutschen Kinemathek einsehen, zu finden unter deutsche-kinemathek.de.
Die Deutschen sind schon vor der Pandemie Kinomuffel gewesen. Nur einmal im Jahr geht der oder die Deutsche durchschnittlich ins Kino, viel seltener als in England oder Frankreich. Etwas ändern will daran eine Initiative, die sich an Schüler und Schülerinnen wendet, also an das Publikum von morgen. In diesem Monat veranstaltet die Initiative Film macht Schule Workshops für Kinder und Jugendliche in München und Berlin und erzielt damit erstaunliche Reaktionen. Christian Berndt hat sich mit den Verantwortlichen getroffen.
Die Party läuft völlig aus dem Ruder. Am Ende ist die Hollywood-Villa völlig zerstört. Blake Edwards, surreal-destruktiver Komödienklassiker, der Partyschreck von 1968, wird in Frankreich für den Schulunterricht empfohlen. Dort gibt es seit den frühen 80er Jahren Filmunterricht an Schulen anders als in Deutschland.
Filmbildung, überhaupt die Auseinandersetzung mit Film, das ist eben nicht fest im Lehrplan verankert, wie in anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich. Es wird immer gerne zitiert, aber das ist in Deutschland nicht so.
Daran, den Film stärker in deutschen Schulen zu verankern, arbeitet der Dokumentarfilmer und Geschäftsführer von Vision Kino, Leopold Grün. Die gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern veranstaltet seit 2006 bundesweite Schulkinowochen, fördert schulische Filmarbeit und Projekte wie Film macht Schule. Die 2018 gegründete Initiative bietet Schulen Workshops an, die einen direkten Einblick in die Filmarbeit geben sollen.
Bei uns steht wirklich diese Begegnung mit den Filmschaffenden im Vordergrund und die entscheiden, wie sie diesen Raum füllen oder welche Rahmenbedingungen sie überhaupt setzen. Und da gibt es Workshops, wo auch praktischer gearbeitet wird und es gibt auch Workshops, wo rezipiert wird, wo bestehende Filmwerke im Zentrum stehen.
Der Enthusiasmus der Filmschaffenden, meint die Mitbegründerin von Film macht Schule, Anna De Paoli, soll auf die Schüler überspringen. Die Jüngeren ans Kino heranzuführen wird immer wichtiger, weil es für Jugendliche angesichts der Medienkonkurrenz schon seit Jahren nicht mehr selbstverständlich zum Alltag gehört.
Anstrengungen müssen wir nochmal vornehmen, dass es ein Stück weit wieder mehr in den Alltag integriert wird. Aber es braucht sozusagen ein Angebot, das, glaube ich, angenommen wird. Für die ist Kino ja nicht oldschool. Es ist einer von vielen Angebotsplayern, sage ich jetzt mal. Und die empfinden das Kino nicht als etwas Gestriges. Ziel ist eigentlich stärker sozusagen in der Normalität des Alltags. Filme sieht man unter anderem im Kino. Vergesst es nicht.
Auch Filmmuseen veranstalten Workshops für Kinder und Jugendliche. Aber der besondere Ansatz von Film macht Schule liegt darin, dass Filmschaffende ihren persönlichen künstlerischen Ansatz vermitteln. So wie kürzlich Mariam Sareh an der Sophie-Scholl-Schule in Berlin.
Ich hatte große Lust drauf. Zum einen, weil ich selber zum Schauspielen und zum Filmemachen gekommen bin durch meine Schulerfahrung und durch meinen Theaterlehrer, der mich da sehr inspiriert hat, überhaupt darauf gebracht hat, dass das eine Berufsmöglichkeit ist. Und zum anderen entwickle ich gerade selber einen neuen Kinofilm, der sich in einer ähnlichen Altersgruppe abspielt.
Als Regisseurin reüssierte die Schauspielerin Mariam Sareh mit ihrem autobiografischen Dokumentarfilm Born in Evin, der vom Familientrauma ihrer Geburt im berüchtigten iranischen Gefängnis Evin erzählt. Dort waren ihre regimekritischen Eltern inhaftiert. Sarehs Vergangenheit floss auch in ihre Arbeit mit den Siebtklässlern ein, die Szenen entwickeln sollten zum Thema Erfahrungen mit Unrecht.
Ich habe ihnen natürlich von Born in Evin erzählt und was es bedeutet, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, über die vielleicht schwierig Sprache zu finden ist. In dem Moment, in dem das verknüpft wurde mit einer Form von Erfahrung, was es bedeutet, entrechtet zu werden oder entwürdigt zu werden. Und sie wussten, okay, das ist Teil auch meiner Biografie. In dem Moment war es für die glaubhafter. Und da waren sie dann auch sehr neugierig. Und ich würde sagen, dann entstand auch plötzlich ja, ein Verständnis dafür, warum entwickeln wir solche Szenen.
Filme sind für die Kinder zwar nach wie vor wichtig, aber das Kino gehört nicht mehr zum Alltag. Das hat die Kunstpädagogin an der Sophie-Scholl-Schule, Nadine Pasta, die den Workshop begleitet hat, bei ihren Schülern erlebt.
Das ist hier Tradition, dass man sich den Sophie-Scholl-Film anguckt. Und das war das erste Mal, dass ich mit dieser Klasse zusammen unterwegs war im Kino. Und da war ich schon so ein bisschen erschüttert, dass die das gar nicht mehr gewohnt sind. Also, dass sie wirklich dann kommentieren. Und das glaube ich schon, dass das, also es hatte was mit der Pandemie zu tun. Aber auch glaube ich schon, dass es eine Tendenz gibt, eher zu streamen, als ins Kino zu gehen.
Aber der Filmworkshop hat in der Klasse Begeisterung ausgelöst. Es gibt immer wieder Kinder, sagt Anna De Paoli, die im Rahmen des Projektes Film macht Schule zum ersten Mal ins Kino gehen. Das erlebte De Paoli beim Kinobesuch des rumänischen Animationsfilms Die fabelhafte Reise der Marona.
Da haben sich auch fantastische Sachen abgespielt, zum Beispiel, dass die Schulklasse beim Abspannen, wo Musik lief, aufgesprungen ist, vor die Leinwand gelaufen ist, um zu tanzen. Und in der Hinsicht kann der Ort auch neu interpretiert werden von der nachfolgenden Generation.
Vielleicht war der Zeitpunkt in Deutschland noch nie so geboten wie jetzt, junge Menschen fürs Kino zu gewinnen. So leer wie im Augenblick waren die Filmtheater hierzulande noch nie.
Christian Berndt über die Initiative Film macht Schule. Die Schöne und das Biest in der Cyberwelt als hypermodernes Anime. Das ist der neue Film des japanischen Regisseurs Mamoru Hosoda, Bell. Und wie auch in seinem letzten Film Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, geht es auch in Bell um kindliche bzw. jugendliche Identitätssuche. Im Zentrum steht Suzu, 17 Jahre alt. Sie hat gerade ihre Mutter verloren und danach auch ihre wunderbare Singstimme. Sie beamt sich nun regelmäßig in ein Paralleluniversum, in das soziale Netzwerk You. Hier können sich Nutzer als Avatare auf jede erdenkliche Weise präsentieren und profilieren.
Willkommen in der Welt von You. In der Realität kann man nicht neu anfangen. Aber in You ist das möglich.
Suzu wird hier zur langhaarigen Prinzessin Belle mit verführerischer Stimme, die vor Millionen Zuschauern mit bunten Delfinen in einer riesigen Kristallkugel tanzt und so ihre Selbstzweifel überwindet. Ich habe mich mit dem Regisseur Mamoru Hosoda unterhalten und ihn zunächst gefragt: In Filmen ist das Internet häufig ein dunkler, dystopischer Ort. Bei Belle ist das anders. Warum sollte die virtuelle Welt hier dieser grundsätzlich positive Raum sein?
Ursprünglich hat mich meine 5-jährige Tochter sehr inspiriert, diesen Film zu produzieren. Es ist so, sie wird sich in naher Zukunft auf jeden Fall mit dem Internet auseinandersetzen werden. Und je älter sie wird, wird sie sich auf jeden Fall ein Smartphone holen und sich auch im sozialen Netzwerk herumtreiben. Und es ist für mich der Wunsch, dass sie in dieser Welt auch zukünftig klarkommt und zu sich selbst findet und sich selbst realisieren kann. Und dieser Wunsch ist übergegangen in die Botschaft von Film, auch etwas Positives aus den sozialen Netzwerken schöpfen zu können.
Die Hauptfigur Suzu wird in diesem sozialen Netzwerk You zu Belle, einem Avatar. Und sie ist schön wie eine Märchenprinzessin, kann traumhaft singen. Es kommt ihr aber alles quasi zugeflogen, diese Fähigkeiten. Sie muss nichts dafür tun. Wie kann sie dann aus dieser Welt für ihr eigenes Leben lernen?
Es ist nicht so, dass Suzu diese Fähigkeiten als Sängerin nicht hat. Sie hatte in ihrer Kindheit sehr viel Talent zu singen, nur durch familiäre Umstände hat sie diese Seite verschlossen. Und es soll eben im Film gezeigt werden, dass sie durch ihren Avatar in der virtuellen Welt ihre versteckte Seite wieder auferleben lassen kann. Und das ist der Grund, warum sie plötzlich so gut singt. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch eine versteckte Fähigkeit hat. Und nur weil man jetzt in der realen Welt einen Weg gewählt hat, heißt es nicht, dass eben die anderen Fähigkeiten wegfallen. Oder einfach erzählt, heißt es nicht nur, weil man Beamter geworden ist, dass man alle anderen Fähigkeiten nicht mehr hat, sondern sie nicht mehr auslebt. Und ich glaube fest daran, dass jeder Mensch verschiedene Fähigkeiten hat. Und ich denke, im Fall von diesem Film war es eben so, dass Belle die Fähigkeit wieder im Internet ausleben konnte, gut zu singen.
Es gibt ja dann auch in dieser virtuellen Welt soziale Begegnungen verschiedener Art. Also sie wird zum Beispiel zu einer Popsängerin, wird angehimmelt. Aber es gibt eben auch dieses Monster, ein Biest, das die virtuelle Welt tyrannisiert. You will sich quasi dieses Monsters entledigen, aber Belle fühlt sich zu ihm hingezogen. Dabei gibt es eben viele Anleihen aus dem Disney-Film Beauty and the Beast. Was fasziniert Sie so an der Geschichte, dass Sie sie verarbeitet haben?
Also ich wollte ganz einfach eine moderne Variante von Die Schöne und das Biest kreieren. Und das Originalwerk ist ja aus dem 18. Jahrhundert. Und ich denke, viele Werte haben sich seitdem gewandelt. Und dabei habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie man eben diese Geschichte in die Moderne adaptieren kann und trotzdem mit der gleichen Botschaft erzählen kann. Und ich denke, der größte Unterschied ist, wie das Biest als auch die Schöne dargestellt wird. Das Biest hat zwei Seiten. Es ist wild und hässlich, hat aber auch eine Liebeseite. Und das, denke ich, ist quasi eine Assoziation mit dem Internet, weil das Internet eben auch zweiseitig ist. Und auch die Darstellung von Belle. Sie ist jetzt nicht im optischen Sinne schön in der realen Welt, hat aber sozusagen diese versteckten Fähigkeiten, die sie im Internet in Form von Belle ausleben kann. Und das ist meine Interpretation von modernen Die Schöne und das Biest.
Wie Sie sagten, es ist ein altes Märchen sozusagen, gemischt mit hypermoderner Technologie. Was hat das jetzt für die Animation bedeutet? Sowohl was die analoge Welt von Suzu angeht, aber eben auch die virtuelle Welt von Yu.
Zweiseitigkeit sollte in jedem Bereich in diesem Werk zur Geltung kommen, seien es die Charaktere als auch Realität und das Virtuelle, die visuelle Darstellung. Das gesamte Konzept ist die Zweiseitigkeit und dementsprechend hat man auf handgezeichnete Elemente und computeranimierte Elemente gesetzt und das war natürlich auf jeden Fall etwas Herausforderndes in diesem Projekt, aber ist eben auch das Besondere daran. Und auch nochmal bezüglich der modernen Interpretation, bezüglich die Schöne, die Schönheit. Also ich denke, die Schöne aus dem 18. Jahrhundert war eben auf ihre optische Schönheit beschränkt, die äußerlich hübsche Frau. Auch das habe ich in meinem Werk modern gestaltet, indem die Schönheit auch nicht nur die optische Schönheit sein kann, sondern die innere Haltung und die inneren Werte können zum Beispiel schön sein. Oder eben die Tatsache, dass man sich selbst überwindet und zu sich selbst findet. Das ist auch eine Art von Schönheit. Und die Schönheit an sich hat auch die Zweiseitigkeit zum Konzept. Das ist eben auch das Besondere an meiner Interpretation.
In der virtuellen Welt gibt es unglaublich viele Wesen. Das ist eine sehr, sehr quirlige Welt. Es gibt Drachen, Fabelwesen, menschenähnliche Wesen. Mich würde interessieren, wie Ihre Kreativität in der Hinsicht funktioniert. Wie gestalten Sie diese Welten? Welche Rolle spielen die visuellen Elemente, wenn Sie die Geschichte entwickeln?
Also ich denke, die reale Welt durchlebt einen globalen Wandel und vor allem in der westlichen Welt wird mehr Wert auf die Diversität gesetzt und es wird eine Welt angestrebt, wo jeder sein kann, wie er will. Und ich denke, die Welt von Yu zeigt virtuell, wie die Welt sich im Realen auch versucht zu wandeln. Die Welt von Yu, da möchte ich zeigen, dass der Wandel sich schon dort stärker durchzogen hat. Es ist eben visuell einfacher zu kommunizieren, indem man eben diese verschiedenen Charaktere zum Vorschein bringt. Und das soll zielführend sein, wohin wir auch vielleicht in der realen Welt hinwollen, dass jeder seinen Platz hat, jedes Individuum akzeptiert wird.
Das sagt Mamoru Hosoda, der Regisseur von Belle, dem Anime, das jetzt bei uns in den Kinos läuft. Am Donnerstag kommt die Actionkomödie Massive Talent in die Kinos und darin spielt Nicolas Cage sich selbst und lässt seine Karriere Revue passieren.
Ich bin Nick Fucker!
Dieser Schauspieler ist ein Phänomen. Nicolas Cage ist nicht zu greifen. Irgendwie ist er für alle da und doch immer ganz anders. Die Fans des Autorenfilms verehren Cage als wilden, romantischen Rebell aus David Lynchs Wild at Heart. Die Freunde des Actionkinos lieben wiederum seinen Auftritt als coolen Killer im Anzug in John Woos Face Off. Dass er auch die komischen Töne beherrscht, das hat Cage bewiesen in Mondsüchtig oder Arizona Junior. Ich spreche jetzt mit Anke Lewicke über seinen neuen Film Massive Talent und auch über das neue Buch über Nicolas Cage, das erstmal nur auf Englisch erschienen ist, aber auch in Deutschland erhältlich ist. Keith Phipps hat es geschrieben und es heißt Age of Cage, Four Decades of Hollywood Through One Singular Career. Also 4 Jahrzehnte in Hollywood anhand einer einzigartigen Karriere. Anke, legen wir mal los und beginnen mit dem Film Massive Talent von Tom Gormican. Wie gesagt, Cage spielt sich selbst, aber um welchen Cage geht es denn?
Naja, er spielt einen einst gefeierten Actionstar, der schon lange keine große Rolle mehr hatte und damit ist ihm auch das Geld ausgegangen. Er wird aus dem Hotel geschmissen, in dem er wohnt, seitdem er von seiner Frau getrennt ist. Seine 16-jährige Tochter findet den Papa langweilig, kann seine großspurige Art nicht mehr ertragen, was wir auch gut verstehen können. Naja, und dann kommt auf einmal das Angebot eines Multimillionärs aus Spanien, Javier, dass er Ehrengast auf seiner Geburtstagsfeier sein soll. Ja, weil er das Geld braucht, fährt er dahin und dann wird er direkt vom CIA kontaktiert, weil bei Javier soll es sich um einen Waffenhändler handeln. Also das ist die Steilvorlage für so ein paar Action-Szenen, für ja eine überdrehte und durchgeknallte Rolle, wie sie Nicolas Cage einfach liebt. Und wir haben ja mit dem Schrei eben angefangen, den wir so gehört haben. Das ist ja so ein schönes Klangbeispiel für sein Over the Top. Und in Interviews sagt er immer, damit versucht er ja Stockhausen zu zitieren und seine Theorie der Dissonanzen.
Also ein großer Avantgardist. Wie verhält sich denn Keith Phipps Buch zu dem Film, das nun Cages Karriere als Beispiel nimmt, um ja auf die letzten 4 Jahrzehnte von Hollywood zu blicken?
Also erstmal so allgemein gesagt, das ist ein akribisch recherchiertes Buch und es gibt unheimlich viele Zitate auch von Nicolas Cage aus allen möglichen Quellen. Und wir können ja jetzt mal bei dem letzten Jahrzehnt des Buches anfangen, weil darauf bezieht sich ja auch der Film. Ich meine, die amerikanische Kinoindustrie produziert nicht mehr nur für die großen Leinwände, sondern auch für Video on Demand. Und tatsächlich ist es ja so, dass Nicolas Cage in den letzten Jahren gar nicht mehr auf der Leinwand zu sehen war, aber trotzdem 23 Filme gedreht hat. Und das hängt damit zusammen, dass diese VOD-Produktionen ja eben auch einen großen Namen brauchen und den hat er ja immer noch und eben auch seine besondere Art des impulsiven Spiels, damit kann man ja auch so manche schwächelnde Geschichte ganz gut mit kaschieren. Also darum geht es, um diese neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in Hollywood und dann beginnt das Buch eigentlich mit einem Ende, nämlich mit dem Ende von New Hollywood. Und genau da setzt ja die Karriere ein von Nicolas Cage und dessen Onkel ist ja Francis Ford Coppola, einer der großen Regisseure vom New Hollywood Kino. Und dann Anfang der 80er Jahre ging es dann eben wieder los, dass das Hollywood-Kino formelhafter wurde. Also die Teenie-Komödien kamen auf. Und da fing dann Nicolas Cage auch eben mit an, mit Valley Girl oder Coming-of-Age-Geschichten. Dann auch ein bisschen war das natürlich Rumpelfisch von Francis Ford Coppola. Es war auch der Beginn der romantischen Komödie Mondsüchtig mit Cher, auch Nicolas Cage. Und gleichzeitig hörte ja New Hollywood damit auf, dass der Blockbuster, der Sommerblockbuster, Blockbuster geboren wurde, eben mit Die weißen Haie von Spielberg. Und in den 90er Jahren hat doch dann eigentlich Nicolas Cage jede Menge dieser Hollywood-Blockbuster im Sommer so gespielt. Red Rock Rocket, The Rock oder Con Air, da war er immer ganz erfolgreich, auch mit Face Off. Also das sind so die formelhaften Sachen, aber dann ist seine Karriere auch so interessant, weil er immer so Schlupflöcher gefunden hat in Hollywood, wo er dann auf einmal Autorenfilme machte, Wild at Heart oder Die wegen Las Vegas oder wenn schon Kopffilm, dann durchgedrehter Kopffilm Bad Lieutenant von Werner Herzog.
Ist denn das Buch auch eine Art Biografie oder inwiefern ist der Film auch biografisch?
Ja, also da gibt es schon immer wieder Anekdoten, die beide übernehmen. Also ganz klar, Nicolas Cage kommt ja aus einer Künstlerinnen-Künstlerfamilie und er ist mit dem deutschen Expressionismus groß geworden. Und in dem Film guckt er dann auch mit seiner Tochter das Kabinett des Dr. Caligari, was sie stinkend langweilig findet. Irgendwann einigen sie sich dann auf Paddington 2, wo dann Nicolas Cage auch heult. Ja, und er kriegt immer Besuch in dem Film von einem Jugend-Ich. Und dieses steht im Abspann Nicolas Kim Coppola. Und das ist sein Geburtsname. Mhm. Also das kommt rein. Und die Ringe, wenn man ihn so auf Fotos sieht, die trägt er natürlich auch im Film. Und was ich bemerkenswert finde, die schreckliche Schlangenhautlederjacke aus David Lynch Film, wo die ja seine Persönlichkeit und seine Individualität widerspiegelt, die hat er selbst mitgebracht.
Look like a clown in that stupid jacket.
This is a snakeskin jacket. And for me it's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom.
Also das war jetzt hier der O-Ton aus Wild at Heart, wo er sich verteidigt. Und ja, auch wenn er ein bisschen merkwürdig in dieser Schlangenlederjacke aussieht, wie überhaupt seine Figuren immer ein bisschen merkwürdig sind. Er schafft es doch immer, sie mit einer Persönlichkeit zu füllen. Und davor habe ich wirklich große Hochachtung.
Ist denn das auch das Patentrezept von Nicolas Cage, dass er sich selbst eigentlich immer treu bleibt und sich doch immer wieder neu ausprobiert?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Ich meine, es ist ja eine total bizarre Filmografie, wenn man die sich anschaut. Also er hat Oscars gewonnen für Leaving Las Vegas, aber er war genauso häufig für die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler nominiert. Und was ich so toll bei ihm finde, ist, dass man immer diese Arbeit ihm ansieht, also selbst der dödeligsten Figur eben noch eine Persönlichkeit abzugewinnen. Und ich war so versucht, am Anfang zu sagen, ah ja, er schaut sich selbst mit Selbstironie zu, aber es ist kein Schauspieler, der sich selbst zuschaut. Wenn ist er wie eben in Massive Talents die Selbstironie in Person. Und um bei der Lederjacke zu bleiben, ich finde, der trägt immer so eine innere Lederjacke und bleibt dadurch immer so ein jugendlicher Rebell.
Anke Lewicke über den Schauspieler Nicolas Cage. Am Donnerstag kommt die Actionkomödie Massive Talent mit ihm ins Kino. Und wir haben auch über das Buch von Keith Phipps gesprochen. Age of Cage, Four Decades of Hollywood Through One Singular Career heißt es. Ein Film aus Indien erhitzt gerade in vielen Ländern die Gemüter. RRR heißt er und er ist derzeit die Nummer 1 in den Netflix-Charts der süd- und südostasiatischen Staaten, in denen es den Streamingdienst gibt. Und er ist auch beliebt in Afrika, der Karibik und Südamerika. Warum das so ist, dem ist unsere Korrespondentin in Indien Bettina Weitz nachgegangen.
Als der Film RRR in Indien in die Kinos gekommen ist, waren die Kinogänger begeistert. Von den Stars in den Hauptrollen, von den Liedern.
Scene especially unka dance. I love it.
Ek number, ek mast, ekdam mast. Ek number, khatarnak.
Auch wenn der eine oder andere die zweite Hälfte etwas langweilig fand.
Lekin jo first, second half hai, kaafi disappointing hai.
Das war im März. Inzwischen ist der Film hier in Delhi fast völlig aus den Kinos verschwunden. Es gibt mehrere neuere Hits. Aber per Stream ist RRR im Internet zu sehen und wird häufig abgerufen, offenbar auch weit über Indien hinaus. Ein Wald, darin die Gattin des britischen Regenten, sie findet Gefallen am Gesang eines Mädchens, das dort lebt. Sie nimmt das Kind einfach mit, zu deren Entsetzen und auch dem ihrer Familie. Die Mutter wirft sich vor das abfahrende Auto der Briten, will es anhalten, ihr Kind wiederbekommen. Da zieht ein britischer Soldat seine Pistole, um sie zu erschießen. Aber der britische Regent gebietet ihm Einhalt.
Do you comprehend the value of the bullet in your barrel? It was manufactured in an English factory using English metals. It cost £1. £1 sterling. And you would want to squander it on brown rubbish.
Die Patrone sei zu wertvoll, um sie an, so sagt er mit Blick auf die Frau, braune Müll zu verschwenden. Der Soldat knüppelt die Mutter mit einem Ast nieder. Damit ist ein Grundton des Filmes angeschlagen. Der Wert der Waffen, der Technik, der westlichen Zivilisation. Verkörpert wird dieser Wert im Film nicht nur von den Briten selbst, sondern auch von Ram, einem äußerst ehrgeizigen Inder in Diensten der britischen Polizei.
Do you want him dead or alive?
I can vouch for this man. If anyone can do the job. It's him.
Der zweite Grundton folgt sogleich, die Kraft der Natur. Für sie steht Bhim, ein Verwandter des entführten Mädchens, der aus dem Urwald nach Delhi reist, um sie zurückzuholen. Er nimmt es selbst mit Wölfen und Tigern auf. Ram und Bhim. Die beiden sind Widersacher, denn Ram soll Bhim davon abhalten, das Mädchen zurückzuholen. Ram peitscht Bhim bis aufs Blut. Bhim bringt Ram fast um. Beide verfügen über schier übermenschliche Kräfte. Aber durch wundersame Wendungen des Drehbuches werden sie zugleich zu den allerbesten Freunden. Sie retten einander wechselseitig das Leben und sie zeigen den erblassenden Briten auf einer Gartenparty, was für sie Zivilisation ist.
Do you know? Desi Nach?
What's Desi Nach?
Bell jaise dhool uda ke singh utha ke tum bhi nacho baaj jam ke taal dhol beta raj ud ke nacho.
Ein mitreißender Tanz bis fast zum Zusammenbruch. Allmählich stellt sich heraus, Rahm ist nur deshalb so ehrgeizig bei der britischen Polizei, weil er in die Position kommen will, Waffen zu klauen, um damit die Untaten der Briten zu rächen und Indien von ihnen zu befreien. Die Filmfigur soll ein reales Vorbild haben. Von Beam lernt Rahm aber, dass die Motivation und die Naturgewalt wichtiger ist als die Waffen. Der Film endet in einer Apotheose von Rahm als Gott mit Pfeil und Bogen, der ganz alleine, nur mit Hilfe von Beam, ein Heer von schwer bewaffneten Engländern besiegt. Den Regenten erschießt er allerdings mit einer kostbaren britischen Patrone. Am Ende singen Chöre eine Hymne auf die indische Nationalflagge und im Hintergrund erscheinen Bilder von indischen Freiheitskämpfern und von Waffen. Großes Drama. Ein Fest der Manneskraft und der indischen Natur. Wucht statt Differenzierung.
Bettina Weitz über den Netflix-Hit RRR. Ich bin Susanne Burg.